Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Ich bin Marvin. Und dies ist der dritte und letzte Teil der Erzählung zu Padma Amidala. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge gehört zum Kanon. Padme und Anakin heiraten auf Naboo. Nachdem sich Anakin und Padme wieder erholt hatten, reisten sie nach Warikino, wo sie auf dem Balkon des Narberry-Ferienhauses, dem Ort, an dem sich die beiden zum ersten Mal küssten, in einer einfachen Zeremonie verheiratet wurden. Padme hatte die Hochzeit vorher arrangiert, indem sie sich an den Pontifex Maxiron Agolerga wandte, einen alten Freund ihrer Familie. Anakin und Padme heirateten unter den Decknamen Set und Vere. Beweise für ihre Hochzeit wurden lediglich in den Archiven der Bruderschaft aufbewahrt und lediglich unter ihren Decknamen. Panaka würde später jedoch von der Hochzeit erfahren und die Information an Palpatine weitergeben. Anfangs sah sich das frisch getraute Paar oft. Allerdings änderte sich das, da die Schlacht von Geonosis den Auftakt der Klonkriege, die sich über einen Zeitraum von 3 Jahren erstrecken sollten, markierte. Daher musste Anakin zum Jedi-Tempel nach Coruscant zurückkehren, um seinen Meister auf zahlreiche Missionen der Klonkriege zu begleiten. Auch Padme war in ihrer Funktion als bedeutendes Mitglied von Kanzler Palpatines Loyalistenkomitee sowie ihrer fürsorglichen Mithilfe der Millionen von Kriegsflüchtlingen sehr eingespannt, sodass viel Zeit verging, bis sich Anakin und Padme wiedersahen. Missionen im Krieg. Einige Zeit nach der Schlacht von Geonosis reiste Padme zusammen mit Jedi-Meister Yoda und Captain Typhu mit ihrer Naboo-Yacht durch die Galaxis. Während des Fluges nahm Yoda eine starke Erschütterung in der Macht wahr, die ihm vorhersagte, dass sich die beiden Jedi, Luminara Unduli und Barriss Offee, in den Kristallhöhlen der Eiswelt Ilum in großer Gefahr befanden. Um die Senatoren davon zu überzeugen, sich vom Kurs abzuwenden und nach Ilum zu reisen, benutzte Yoda bei Captain Typhu den Geistestrick, was Padme jedoch schnell durchschaute. Dennoch erkannte sie die Notwendigkeit und die Dringlichkeit, von der Yoda sie zu überzeugen versuchte, sodass sie einem kurzen Abstecher nach Ilum zustimmte. Nach ihrer Ankunft auf der Eiswelt bestand Yoda darauf, sich alleine zu den Kristallhöhlen zu begeben und die Rettung der beiden vermissten Jedi zu veranlassen. Es zeugte von Padmes großem Pflichtbewusstsein, dass sie den Jedi-Meister bei seiner Mission unterstützen wollte, was Yoda jedoch zu ihrem eigenen Schutz ablehnte. Nach einer längeren Wartezeit, ohne von Yoda gehört zu haben, machte sich die besorgte Senatorin zusammen mit den beiden Droiden C-3PO und R2-D2 auf die Suche nach Yoda. Allerdings wurde sie dabei von 3 Chamäleon-Droiden angegriffen, die Padme kurz darauf mit einem Trick zerstören konnte. In diesem Moment endete auch ihre Suche nach Yoda, da der Jedi-Meister in Begleitung von Luminara und Barriss auftauchte. Im weiteren Verlauf des Kriegs reiste Padme zusammen mit den Jedi Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Ciri Tachi zum Planeten Genyan, um dort im Namen der Galaktischen Republik Verhandlungen zu führen. Die Senatorin sollte ihr diplomatisches Geschick aufbringen, um dafür zu sorgen, dass sich der Unternehmer Talson Fry zugunsten der Republik entscheidet. Der technisch hochbegabte Geschäftsmann hatte einen Codebrecher entwickelt, mit dem sich die Kommunikationsleitungen der Konföderation unabhängiger Systeme abhören ließen. Mithilfe dieses Geräts wäre die Republik somit in der Lage, die Taktiken des Feindes in Erfahrung zu bringen und rechtzeitige Gegenmaßnahmen einzuleiten, um dem Krieg ein Ende zu bereiten. Nach ihrer Ankunft auf Genyan und der Übergabe des Codebrechers an die Jedi-Abgesandten kam es zu einem Überraschungsangriff durch den Kopfgeldjäger Magus, der es ebenfalls auf den Codebrecher abgesehen hatte. Mit einem Täuschungsmanöver konnten sie den Kopfgeldjäger zur Flucht bewegen, während Padme, Talosan und Jedi nach Azur reisten, um dort den Codebrecher den republikanischen Technikern zu übergeben. Von dort aus versuchten Padme und Talsan mit einem Schiff weiter nach Coruscant zu fliegen, als es plötzlich zu einem Angriff durch konföderierte Streitkräfte kam. Obwohl sie mit einem zivilen Schiff flohen, wurden Padme und Talsan von der feindlichen Flotte abgeschossen, sodass sie mit Hilfe einer Rettungskapsel nach Azur zurückkehren mussten. Dort wurden die beiden von Magus verfolgt, der zuletzt von Obi-Wan gestellt werden konnte. Zwar konnten Padme, Talsan, Anakin und Obi-Wan den Planeten erfolgreich wieder verlassen, doch kam Ciri Tachi während der Schlacht zu Tode. Außerdem musste der Codebrecher letztendlich zerstört werden, um zu verhindern, dass er in die Hände der Konföderation fällt. Einige Zeit später genossen Padme und Anakin auf Coruscant ihr erstes gemeinsames Wiedersehen seit ihrer Hochzeit. Anakin erklärte, dass er seine Ehe nicht länger geheim halten wolle, womit Padme jedoch nicht einverstanden war. Nachdem sich die beiden nur kurz ihre innige Liebe eingestehen und sich küssen konnten, wurde Anakin auch schon von seinem Meister vor den Jedi-Rat gebeten. Dort wurde Anakin zum Jedi-Ritter geschlagen, um anschließend zusammen mit Obi-Wan weitere Missionen in den Klonkriegen zu bestreiten. Im Fadenkreuz der Konföderation. Macht euch keine Sorgen, Kanzler. Ich bin schon mit Schlimmerem als den Hutz fertig geworden. Padme Amidala. Als Rotta, der Sohn des Verbrecherlords Jabba des Hutten, von einer rivalisierenden Piratenbande entführt wurde, traf die Republik mit dem Verbrecherlord die Vereinbarung, Ermittlungen nach dem verschleppten Hutling anzustellen, um im Gegenzug die Nutzungsgenehmigung für die von ihm kontrollierten Hyperraumrouten des Hutraums zu erhalten. Während Anakin gemeinsam mit seiner neuen Padawan-Schülerin Ahsoka Tano nach Jabbas Sohn fahndet, um diesen wieder zurück nach Tatooine zu bringen, zeigte sich, dass in Wirklichkeit die Konföderation in der Entführung Rottas verwickelt war. Graf Dooku und seine Häscherin Asajj Ventress versuchten Anakin und Ahsoka abzufangen, um die Jedi vor Jabba in Misskredit zu bringen. Da dies die Vereinbarung mit Jabba zunichte gemacht und er sich stattdessen den Separatisten angeschlossen hätte, fasste Padme den Entschluss, als Repräsentantin des Senats zu den Hutts zu reisen, um diese von Anakins Unschuld zu überzeugen. Mit ihrem Anliegen wandte sie sich an Zero, den Onkel von Jabba, der sich in einem Stadtbezirk auf Coruscant niedergelassen hatte. Allerdings stieß die Senatorin bei dem Hutt auf taube Ohren, da auch Zero davon überzeugt war, dass der Sohn seines Neffen von den Jedi entführt wurde. Wie Padme jedoch kurz darauf herausfand, schmiedete Zero einen Komplott gegen Jabba. Graf Dooku stellte Zero die Herrschaft aller Hutt-Clans in Aussicht, sofern er die Entführung Rottas inszenierte und dafür sorgte, dass die Schuld den Jedi zufiel. Da Zero den Plan in Gefahr sah, nahm er Padme in Gewahrsam, wo sie kurz darauf über einen Kommling Kontakt mit C-3PO herstellte und Hilfe anforderte. Ehe Zero die Senatorin hinrichten konnte, wurden seine Gemächer von Klonkriegern gestürmt, die Padme retteten und ihren Hutt-Peiniger überwältigten. Anschließend nahm Padme Kontakt mit Jabba in dessen Palast auf, um ihn über den Komplott seines Onkels in Kenntnis zu setzen. Sie verriet dem Verbrecherboss, dass sich Zero mit Dooku zusammengeschlossen hatte, um Rotta zu entführen und den Jedi die Tat anzuhängen. Jabba ließ sich von der Wahrheit überzeugen und gewährte der Republik als Zeichen seines Dankes freies Geleit durch seine Territorien. Nur wenig später kam eines Morgens Bail Organa, der seiner Meinung nach herausgefunden hatte, dass die Sith zu alter Stärke zurückfinden. Padme rief Obi-Wan an, und nachdem dieser auch da war, entbrannte ein Wortgefecht, dass das alles seine Richtigkeit hatte, dass niemand davon unterrichtet werde. Schließlich machten sich Obi-Wan und Organa gemeinsam auf den Weg zum Sith-Planeten Sigola. Unterdessen suchte Padme im Senat nach Ausreden für den Senator, da niemand etwas davon wissen durfte, wohin er reiste. Schließlich trat Jedi-Meister Yoda an Padme heran, der sie fragte, ob sie nicht nach Sigola reisen könnte, um Obi-Wan und den Senator zu retten. Das könnte kein Jedi tun, da dieser wie Obi-Wan an starken Visionen und Ähnlichem leiden würde. Padme nahm sich der Herausforderung an und holte die beiden mit einem kleinen Trupp Sanitätsklonkrieger wieder zurück. Ein äußerst bedeutsames Mitglied des Senats ist auf dem Weg zu euch. Nehmt ihr sie als Geisel, werden sie ihren Angriff abbrechen. Dooku zu General Grievous. Padme Amidala war ein begehrtes Ziel hochrangiger Mitglieder der Konföderation. Dies wusste Dooku nur allzu gut, weshalb er Zero auch geraten hatte, Padme gefangen zu nehmen und gegen Bezahlung den Separatisten auszuliefern. Padmes hohen Einfluss und Wert wusste Dooku während eines republikanischen Angriffs gegen die Malvolence, dem Flaggschiff von General Grievous, geschickt einzusetzen. Von Kanzler Palpatine erfuhr Padme, dass ein Mitglied des Intergalaktischen Bankenverbands seine Absicht bekundete, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Nicht ahnend, dass es sich dabei um eine falsche Fährte handelte, erkannte Padme die Chance, dem Krieg ein schnelleres Ende zu bereiten, weshalb sie unverzüglich aufbrach. Nach dem Austritt aus dem Hyperraum stellte Amidala schockiert fest, dass sie sich inmitten einer tobenden Schlacht zwischen der Republik und der Konföderation befand. Bevor ihre Naboo-Yacht von dem Traktorstrahl des separatistischen Schlachtschiffs Malvolence erfasst wurde, konnte sie noch mit Anakin Skywalker und Ahsoka Tano an Bord der Resolute in Kontakt treten. Nun erkannte die Senatorin, dass sie in eine Falle getappt war und Grievous sie als Druckmittel zu missbrauchen plante, um dem anhaltenden Beschuss seines Flaggschiffs durch republikanische Kreuzer ein Ende zu bereiten. Allerdings gelang es Padme und C-3PO, sich im Inneren des Großkampfschiffes vor dem Droidengeneral zu verstecken, während Anakin und Obi-Wan die Malvolence infiltrierten und der Senatorin zu Hilfe eilten. Die beiden Jedi retteten nicht nur Padme, sondern zerstörten auch noch die Malvolence, indem Anakin das Schiff durch Manipulation des Navigationscomputers mit einem nahegelegenen Mond kollidieren ließ. »Ich reise im Namen des Friedens. Ich habe tiefes Vertrauen in die Diplomatie.« Padme Amidala. Eine weitere Mission führte Senatorin Amidala zum Planeten Rhodia, da Unaconda Farr, der seine Heimatwelt im Galaktischen Senat repräsentierte, damit drohte, sich der Konföderation anzuschließen. Die Bevölkerung von Rhodia litt zu diesem Zeitpunkt an einem planetaren Notstand, der durch groß angelegte Piratenangriffe und der damit einhergehenden Unterbrechung der für Nachschubkonvois nötigen Versorgungslinien ausgelöst wurde. Zwar wandte sich Senator Farr bereits an seine Kongresskollegen, doch erachteten sie es nicht für nötig, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten oder die auf Rhodia herrschende Hungersnot mit Hilfsgütern zu bekämpfen. Um zu verhindern, dass sich Rhodia dem Separatismus anschloss, wandte sich Padme Amidala direkt an Senator Farr, von dem sie hoffte, ihn aufgrund persönlicher Beziehungen umstimmen zu können. Wie Padme jedoch missmutig feststellen musste, war es hierfür schon zu spät. Farr hatte bereits eine Vereinbarung mit Vizekönig Nut Gunray getroffen. Demzufolge war er gezwungen, Padme an Nut Gunray auszuliefern, wenn er auf Nahrung, Schiffe und bewaffneten Schutz sowie eine Vielzahl weiterer Hilfsgüter der Separatisten zurückgreifen wollte. Der Vizekönig sah seine Chance endlich gekommen, sich an der Senatorin zu rächen, indem er sich vornahm, sie zu exekutieren. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch aus ihrer Gefängniszelle wurde Padme ausgerechnet vom Abgeordneten Jar Jar Binks gerettet, der die Senatorin gemeinsam mit C-3PO auf ihrer Mission begleitete. Der Gungan kommunizierte mit einem Quaselschlund, einem in der Lagunen von Rhodia lebenden Seeungeheuer, mit dem Jar Jar den neimoidianischen Vizekönig überwältigen und Padme aus ihrer Gefangenschaft befreien konnte. Anschließend wurde Gunray unter Arrest gestellt, während Senator Farr die Skrupellosigkeit der Konföderation einsah und sich zu seiner Loyalität gegenüber der Republik bekannte, zumal Kanzler Palpatine Maßnahmen zur Bekämpfung des Notstandes zusicherte. Padme und Rush beim Dinner. Eines Tages bekam die Senatorin den Auftrag, ihren ehemaligen Freund Rush Clovis auszuspionieren. Der Jedi-Rat verdächtigte Clovis, für die Konföderation zu arbeiten und in deren Auftrag im Senat zu spionieren. Da es für sie unmöglich schien, dass ihr alter Kollege aus dem Senat die Seiten gewechselt hatte, lehnte sie zunächst ab, konnte aber später durch Anakin überzeugt werden, obwohl dieser sie eigentlich gerade heraushalten wollte, da er die Mission für zu gefährlich fand. Folglich arrangierte die Senatorin ein Treffen mit ihrem Ex-Freund Clovis, der bei einem gemeinsamen Dinner nur zu gerne bereit war, die alte Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Padme war dadurch in der Lage zu erfahren, dass Clovis angeblich wegen geschäftlichen Belangen zu den Neimoidianern nach Kato Neimoidia reisen musste. Sie verabredeten sich, gemeinsam dorthin zu reisen, damit Padme ihre momentan stockenden diplomatischen Beziehungen mit den Neimoidianern verbessern konnte. Also machten sich die beiden in Padmes Starskiff auf den Weg nach Kato Neimoidia, wobei Anakin sie in der Tarnung als Naboo-Sicherheitsoffizier begleitete. Als die Delegation eintraf, wurde sie von Lord Dode herzlich begrüßt und während Clovis und Dode angeblich noch geschäftliche Dinge besprechen mussten, ließ sich Padme auf ihr Zimmer führen. Schon bald verließ sie dieses aber wieder, um Clovis im Auge behalten zu können. Als sie zu ihm kam, war er gerade in eine Diskussion mit Lord Dode verstrickt. Der dritte Gesprächsteilnehmer, Separatistenführer Poggle, hatte sich rechtzeitig zurückgezogen, als man Padmes Kommen bemerkt hatte. So wurde sie von Clovis zurück auf ihr Zimmer gebracht, da man sich kurz darauf zum Dinner treffen wollte. Kurz vor dem gemeinsamen Mahl wurde Padme von Senator Dode angesprochen, der mit ihr auf die neuen Beziehungen anstoßen wollte. Sie kam dieser Bitte nach und nahm damit unwissend eine Portion Gift auf. Schon kurz nach dem Dinner begann sie sich unwohl zu fühlen und zog sich mit Clovis zu einem Spaziergang zurück. Als sie sich dem Ort näherten, an dem Clovis und Dort sich zuvor unterhalten hatten, bat sie den Senator, ihr etwas zu trinken zu holen. Während Clovis ihrem Wunsch Folge leistete, versuchte sie selbst, die Daten abzurufen, die in einem Projektionstisch eingespeist waren. Nach mehreren erfolglosen Versuchen konnte sie sich mit dem Passwort Padme in das System hacken und fand dort Pläne über eine neue Droidenfabrik der Separatisten. Per Funk gab sie nun den ungeduldig wartenden Anakin Bescheid, zu kommen und das Hologramm abzuholen. Padme hatte das Hologramm bereits auf eine Disk überspielt, als Clovis wieder zurückkehrte. Daher versteckte sie die Disk mit einer Hand hinter ihrem Rücken, um mit der anderen das Glas zu halten. Allerdings wurde sie von dem Senator aufgefordert, ihm die Hand zu reichen, woraufhin sie ihn umarmte, um von der Disk in ihrer Hand abzulenken. In diesem Moment erreichte Anakin den Raum, weshalb sie ihm die Disk hinter Clovis Rücken zeigte, sie fallen ließ und der Jedi sie mit der Macht auffangen und in Sicherheit bringen konnte. Kaum hatte Anakin den Raum verlassen, spürte Padme die volle Wirkung des Giftes und wurde bewusstlos, weshalb Clovis sie in ihr Zimmer brachte und von medizinischen Droiden betreuen ließ. Schon bald kehrte er zu ihr zurück und konfrontierte sie mit der Disk, deren Verlust er nun bemerkt hatte. Gerade da kam Anakin ins Zimmer und wollte Padme nach Coruscant bringen, wogegen Clovis richtigerweise einwendete, dass dazu keine Zeit mehr sei und Lord Dort wahrscheinlich ein Gegengift besäße. Da Clovis nunmehr seinem Herzen folgte und Padme in Sicherheit wissen wollte, half er ihnen bei der Flucht. Dabei trafen sie auf Dort und seine Handlanger, denen Clovis mit Waffengewalt das Gegengift abnahm und es an Anakin weitergab. Als sie das Schiff erreichten, ließ Anakin Clovis zurück, und während Captain Typhoo das Schiff zurück nach Coruscant flog, konnte sich Padme mit der Hilfe des Gegenmittels von der Vergiftung erholen. Kurz nach ihrer Ankunft erstattete sie mit Anakin dem Jedi-Rat Bericht, woraufhin dieser einen Schlag gegen die neue Droidenfabrik auf Geonosis einleitete. Moment der Besinnung.
Aber jetzt, wo ich hier bin, bei dir, will etwas in mir nie mehr ein Lichtschwert in die Hand nehmen.
Anakin Skywalker. Nach der Schlacht von Rendili verbrachte Anakin eine kurze Zeit auf Coruscant, doch konnte er sich nicht mit Padme treffen, da diese an einer wichtigen Konferenz teilnehmen musste. Als Trost bereitete Padme ihrem Ehemann eine Hologrammbotschaft vor, in der sich die Senatorin für ihre Verhinderung entschuldigte. Doch nur wenig später konnten sich Padme und Anakin auf Varikino zurückziehen, da Anakin vom Jedi-Rat für 10 Tage in den Urlaub verabschiedet wurde. Erstaunt stellte Padme dabei fest, dass ihr Mann sich eine tiefe Wunde am linken Auge zuzog, die er von einem Kampf mit dem dunklen Jedi Asajj Ventress davontrug. Anakin war stolz darauf, Asajj im Kampf besiegt zu haben, doch ärgerte ihn auch im Urlaub die Tatsache, dass Obi-Wan noch immer nach ihr suchte und von ihrem Überleben überzeugt war. Anakin erklärte seine Absicht, nach dem Ende der Klonkriege den Jedi-Orden freiwillig zu verlassen, um sich mit Padme zurückziehen zu können und die Geheimniskrämerei um seine Ehe hinter sich zu lassen. Padme stand diesem Plan äußerst skeptisch gegenüber. Schließlich bat Obi-Wan Anakin um seine Mithilfe bei der Jagd nach Asajj Ventress, sodass der Urlaub des Ehepaars nun früher als geplant endete. Padme befand sich im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin auch wieder auf Coruscant, als der Planet von General Grievous und seinen Streitkräften angegriffen wurde, um den obersten Kanzler Palpatine zu entführen. Bereits zu diesem Zeitpunkt erwartete die Senatorin ein Kind von ihrem Mann Anakin, wobei dieser noch nichts von ihrer Schwangerschaft ahnte. Überhaupt hielt Padme diese Entwicklung streng geheim und versuchte, die Anzeichen ihrer Schwangerschaft mit weiten Gewändern zu verbergen. Sie bekam hierbei Hilfe von Tekla Minau, die eine der wenigen Personen war, denen Padme von der Schwangerschaft erzählte. Im Tumult der Schlacht von Coruscant traf Padme auf die Senatoren Bail Organa und Mon Mothma sowie die Jedi Stas Alley und Shaak Ti, als sie sich gerade zusammen mit C-3PO zum Sicherheitsbunker aufmachen wollten. Sie waren auf der Suche nach Kanzler Palpatine, um diesen in Sicherheit bringen zu können, doch konnte Padme den Suchenden nicht weiterhelfen. Anschließend begleiteten Bail Organa und Mon Mothma die Senatoren mit einem Gleiter zum Sicherheitsbunker, wobei sie jedoch von Vulture-Klasse-Droiden-Sternenjäger angegriffen und abgeschossen wurden, sodass die Gruppe auf einer Landeplattform notlanden musste. Nach der Bruchlandung verlor Padme für einige Augenblicke das Bewusstsein, doch sah sie sich kurz darauf gezwungen, sich mit einem Blaster gegen weitere Droiden-Sternenjäger zu behaupten. Ihre Situation entspannte sich wieder, als die konföderierten Streitkräfte nach Palpatines erfolgreicher Entführung unverzüglich vom Planeten abzogen und in den Orbit von Coruscant flüchteten. Ende der Demokratie. So geht die Freiheit zugrunde. Mit donnerndem Applaus. Padma Amidala im Senat zu Bail Organa. Die folgenden Tage waren von großer Sorge und Trauer geprägt, da Padme Gerüchte über den Tod ihres Mannes gehört hatte. Wie sich später allerdings herausstellte, entsprachen diese nicht der Wahrheit, denn Anakin war es gelungen, den Kanzler wieder aus den Fängen der Konföderation zu befreien und sogar Graf Dooku zu töten, wodurch er von der Republik als Held gefeiert wurde. Padme und Anakin trafen sich nach der Schlacht im Flur des Senatsgebäudes, wo sie ihn über ihre Schwangerschaft in Kenntnis setzte. Obwohl Anakin große Freude über diese Nachricht empfand, war Padme besorgt, da sie sich darüber bewusst war, dass sie ihre Beziehung zueinander nicht länger verheimlichen und die daraus resultierenden Folgen nicht verhindern konnten. Sie befürchtete, dass sie ihres Senatorenamtes enthoben und Anakin aus dem Jedi-Orden verbannt werden könnte. In der folgenden Nacht hatte Anakin einen Traum, der von Padmes Tod während der Geburt ihres Kindes handelte. Während Padme glaubte, dass es sich hierbei um eine Metapher handelte, war Anakin davon überzeugt, dass es, ähnlich wie bei seiner Mutter, eine Vorhersage war, und mit derselben Überzeugung schwor er seiner Frau, dass er alles in seiner Macht Stehende unternehmen werde, um die Verwirklichung seines Traumes zu verhindern. Später wurde Padme von Bail Organa und Mon Mothma dazu angehalten, einer Opposition von Loyalisten beizutreten, um gegen den zunehmenden Machteinfluss von Kanzler Palpatine und der merklichen Ausschaltung des Galaktischen Senats Einhalt zu gebieten. Ausschlaggebend für einen solchen wagemutigen Plan war das von zahlreichen Senatoren unterschriebene Sektorkontrolldekret, das den Kanzler dazu ermächtigen sollte, die Kontrolle des Jedi-Rates zu übernehmen. Neben Padme und Mon Mothma trafen sich auch noch die Senatoren Gideon Danu, Terry Tarnell und Fang Zar in Bails Arbeitszimmer zu einer geheimen Besprechung, in der es darum ging, weitere Befürworter ihrer Opposition zu finden, um den Kanzler schließlich dazu zu zwingen, seine Notstandsvollmachten an den Senat zurückzugeben. Padme konnte zwar das Misstrauen gegenüber Palpatine nicht mit den anderen Senatoren in der Runde teilen, da sie ihn als langjähriger Berater während ihrer Amtszeit als Königin von Naboo sehr schätzte, doch sie sah es als ihre Pflicht an, die Republik wieder zur Demokratie heranzuführen. Obwohl das Treffen streng geheim war und sich alle Anwesenden einig waren, Stillschweigen darüber zu bewahren, brachte Padme in einem Gespräch mit Anakin ihre Zweifel über die Richtigkeit von Palpatines Entscheidungen und Handlungen hervor. In dem Wissen, dass Anakin mit dem Kanzler in freundschaftlicher Beziehung stand, bat sie ihren Mann, Palpatine im Namen des Anstands aufzufordern, die Kämpfe einzustellen und stattdessen die Wege der Diplomatie einzuschlagen. Allerdings lehnte Anakin dies entschieden ab, da er Padmes Zweifel nicht teilen konnte und er es nicht als seine Aufgabe empfand, zwischen den Senatoren und dem Kanzler zu vermitteln. In einem weiteren Gespräch über die Bildung einer Opposition gegen die Machenschaften des Kanzlers, das diesmal in Padmes Apartment stattfand und dem zusätzlich die Senatoren Chi Igwe und Bana Brimu beiwohnten, schlug Padme vor, die Jedi über diese Angelegenheit zu konsultieren, um nicht den Anschein eines weiteren Kriegsgrundes zu liefern. Allerdings lehnten die anderen Gesprächsteilnehmer diesen Vorschlag ab, da sie zunächst Palpatines Reaktion auf die sogenannte Petition der 2000 abwarten wollten, bei der sich eine große Zahl von Senatoren dafür aussprach, dass der Notstand nun vorüber war und Palpatine seine Sondervollmachten aufgeben sollte. Später trat Padme zusammen mit Fang Zar, Nee Alavar, Maledi und anderen Senatoren als Wortführerin einer Delegation vor den Kanzler, um ihm ihr Anliegen vorzutragen. Zwar zeigte Palpatine Verständnis für die Mühen der Delegierten, doch beteuerte er die Notwendigkeit seiner Sondervollmachten und blieb auch trotz Petition seinem Standpunkt treu. Nach diesem offensichtlichen Fehlschlag zog sich Padme wieder in ihr Apartment zurück, von wo sie nach einigen Tagen schockiert feststellte, dass über dem Jedi-Tempel Rauchschwaden aufstiegen. Als Anakin sie besuchte, erklärte er ihr, dass sich die Jedi als Verräter erwiesen hatten, die den Kanzler zu töten versuchten. Ferner erklärte er, dass er im Gegensatz zu seinen Ordensbrüdern weiterhin der Republik treu bleiben werde und dass sie ihre Ehe nun nicht mehr geheim halten mussten, da er sich von den Jedi, den offensichtlichen Verrätern dieses Komplotts, distanziert hatte. Padme war fassungslos über diese rasche Wendung der Ereignisse und über die Tatsache, dass Palpatine die Unterzeichner der Petition der 2000 ebenfalls als Verräter wertete. Während sich Anakin im Folgenden zum Planeten Mustafar aufmachte, besuchte Padme wenig später eine von Palpatine einberufene Sondersitzung des Galaktischen Senats, in der der Kanzler dem versammelten Gremium die jüngsten Ereignisse vorstellte, insbesondere der vermeintliche Mordanschlag der Jedi auf sein Leben. Mit diesem Ereignis rechtfertigte Palpatine seine Jagd nach den Jedi und ihren Kollaborateuren. Außerdem rief Palpatine, aus Gründen der Sicherheit sowie der Stabilität der Republik, das galaktische Imperium aus. Mit tiefer Bestürzung und großem Unverständnis über die Jubelrufe des Senats verfolgte Padme die weitere Rede und dennoch hinderte sie Bail daran, Einspruch gegen Palpatines Entschluss zu erheben. Padme schlug vor, für Palpatine zu stimmen und sich seiner Diktatur zu ergeben, um somit in der Position zu bleiben, die es ihnen zu einem späteren Zeitpunkt erlauben würde, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ihr Tod.
Ich erkenne dich nicht wieder, Anakin. Du brichst mir das Herz. Du begibst dich auf einen Pfad, auf dem ich dir nicht folgen kann.
Padme zu Darth Vader bei ihrem letzten Treffen auf Mustafar. Als sich Padme nach der Senatssitzung wieder in ihr Apartment zurückbegeben hatte, wurde sie nur wenig später von Obi-Wan besucht, der ihr mitteilte, dass Anakin sich der dunklen Seite der Macht zugewandt und zahlreiche Jünglinge im Jedi-Tempel getötet habe. Dies nicht wahrhaben wollen, beteuerte Padme, dass Anakin zu so etwas niemals in der Lage wäre, zumal sie nicht verstand, warum sich Anakin zu einer solchen Tat hätte hinreißen sollen. Obi-Wan hoffte, von Padme den Aufenthaltsort von Anakin zu erfahren, was sie jedoch nicht verriet, da sie bereits ahnte, dass Obi-Wan ihn töten wollte. Nachdem Obi-Wan das Apartment wieder verließ, begab sich Padme zu ihrem Starskiff, um selbst nach Mustafar zu reisen und Anakin aufzusuchen. Trotz der mahnenden Worte ihres Sicherheitschefs, Captain Typhoo, ließ sich die Senatorin nicht von ihrem Vorhaben abbringen, sodass sie lediglich unter der Begleitung von C-3PO abreiste. Was Padme jedoch nicht wusste, war, dass Obi-Wan unbemerkt auf das Schiff sprang, bevor sich dessen Luke schloss. Als sie den Vulkanplaneten schließlich erreichte und Anakin wieder in die Arme schließen konnte, konfrontierte Padme ihn mit Obi-Wans Vorwürfen und entgegen ihrer Erwartungen stritt Anakin sie nicht ab, sondern behauptete stattdessen, es für sie und ihr ungeborenes Kind getan zu haben. Erschüttert war Padme auch von den größten wahnsinnigen Plänen ihres Mannes, nach denen er Palpatine stürzen wollte, um anschließend zusammen mit ihr über die Galaxis zu herrschen. In diesem Moment begriff sie, dass nun nicht mehr der Anakin vor ihr stand, in den sie sich ursprünglich verliebt hatte, und auch ihre folgenden Anstrengungen, Anakin wieder auf den rechten Pfad heranzuführen, blieben ohne Erfolg. Die Situation eskalierte, als Obi-Wan aus dem Starskiff stieg, da sich Anakin mit der Ankunft seines früheren Meisters von Padme verraten fühlte. In seinem Zorn wandte er bei ihr den Machtwürgegriff an, bis sie bewusstlos zu Boden fiel.
Obi-Wan, es gibt Gutes in ihm. Ich weiß, dass es so ist.
Padme auf ihrem Sterbebett über Anakin. Während zwischen Anakin und Obi-Wan ein erbitterter Lichtschwertkampf entbrannte, trugen C-3PO und R2-D2 den regungslosen Körper von Padme auf ihr Schiff, sodass sie später von Obi-Wan gleich zu einem medizinischen Zentrum auf dem Asteroidengürtel von Polis Massa transportiert werden konnte. Trotz ihrer physischen Unversehrtheit waren die psychischen Verletzungen derart schwerwiegend, sodass selbst die erfahrenen Kalidahen-Mediziner nicht in der Lage waren, das Leben der Senatorin zu retten. Ihr langjähriger Berater Palpatine hatte sich als Sith Lord Darth Sidious offenbart, die Demokratie und mit ihr die Freiheiten der Galaktischen Republik sowie der Jedi-Orden wurden zerschlagen und auch ihr Mann war von der Tyrannei befallen, die sie ihr Leben lang zu bekämpfen versuchte. Mit letzter Kraft brachte sie in einer Zwillingsgeburt ihre Kinder Luke und Leia zur Welt. Nachdem sie Obi-Wan erklärte, dass noch immer Gutes in Anakin sei, und ihm jenes Amulett überreichte, das sie damals von Anakin geschenkt bekommen hatte, starb Padme Amidala. Nach ihrem Tod wurde Padme zu ihrer Heimatwelt Naboo gebracht,
wo ihr Leichnam in einem mit Blumen geschmückten, offenen Sarg aufgebahrt wurde. Mit einem Trauerzug auf dem Palastplatz in Theed, bei dem Padme mit Hilfe von einer Gruppe aufwendig bekleideter Gualare durch den Triumphbogen gezogen wurde, erwies man der geliebten Senatorin die letzte Ehre.